Ich mache meine Kunst nicht für Iranerinnen. Also das, was ich versuche zu erzählen und zu zeigen und sichtbar zu machen, kennen viele Iranerinnen leider viel zu gut und haben ihre Erfahrungen direkt oder indirekt. Ich will, dass das einfach dort, wo nicht gesehen wird oder vielleicht auch gern übersehen wird, sichtbar gemacht wird und zur Diskussion gebracht wird. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich es mache. Ja.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Ich bespreche heute gemeinsam mit Soli Kiani ihre Ausstellung in der Dominikanerkirche in Krems. Sie trägt den Titel Hope Moves History Towards Freedom und läuft von 27.06. bis 26.10.2026. Diese Dominikanerkirche in Krems, da habe ich persönlich schon einige tolle Ausstellungen erlebt und es ist auf jeden Fall spannend und eine Reise wert. Man findet sie am Körnermarkt 14 eben in Krems. Kuratiert wurde die Ausstellung von Florian Steininger, dem Direktor der Kunsthalle Krems. Und es ist, denke ich mal, gerade an heißen Sommertagen, wie wir sie zurzeit erleben, eine gute Gelegenheit, sich ein bisschen abzukühlen und dabei besondere Momente zu erleben. Und ich glaube, auf solche besonderen Momente können wir uns freuen. Für mich natürlich, und das ist eigentlich meine Einstiegsfrage, liebe Soli, wir wissen, dass die Dominikanerkirche eine entweihte Kirche ist, aber dass sie natürlich trotzdem so einen besonderen Charakter behält. Und ich kenne ja deine Arbeit schon länger und für mich stellt sich natürlich die Frage, ob da die klassische christliche Ikonografie, die man dann in so einer Kirche dann ja erwarten würde, auch einen Einfluss hatte auf dein Werk.
Also du siehst in meinen Arbeiten, vor allem Malereien und Fotografie, auch Frauenkörper und habe mich über Abbildung der Frauenkörper, des Frauenkörpers, glaube ich, ist das Richtige, oder? Mhm.
War
das
richtig? Frauenkörper.
in der katholischen Kirche auseinandergesetzt. Also ich habe ein bisschen recherchiert, aber das ist nicht Thema meiner Arbeit. Aber es hat mich einfach interessiert und ich habe die Architektur der Kirche, katholische Kirche, vor allem im Altarbereich, hat auch ein bisschen mich inspiriert zu der Arbeit, die ich dann eben in der Kirche in dem Bereich ausstelle.
Mhm. Also ja. Seit wann weißt du, dass du in der Dominikanerkirche in Krems eine Ausstellung haben wirst?
Die Anfrage habe ich, glaube ich, Ende Mai oder Ende April oder Anfang Mai letzten Jahres bekommen.
Also mehr als ein Jahr lang bereitest du dich jetzt vor?
Genau. 9 Monate jetzt. Ja. Also ich war nicht in Österreich und hatte andere Projekte und habe mich dann, also gedanklich, wie ich das erste Mal in der Kirche war natürlich, was da alles möglich ist oder was ich machen kann, wobei man kann nicht alles machen, weil die Kirche unter Denkmalschutz steht, natürlich sehr hoch ist und installative Arbeiten, die von der Decke gehängt werden, das ist nicht möglich. Man kann auch keine Nägel in der Wand machen oder nägeln und da habe ich gedanklich mich schon damit auseinandergesetzt, aber dann wirklich an die Arbeit, würde ich sagen, August und September letzten Jahres.
Ja. Du hast vorher gesagt, du hast jetzt 8 Monate durchgearbeitet.
Fast, ja.
Jetzt nicht nur an diesem Projekt, weil du natürlich wahrscheinlich auch die ganze Zeit unterschiedlich auf unterschiedlichen Ebenen auch langfristig planen musst, wenn du größere Ausstellungen vorbereitest?
Also hauptsächlich an dieser Ausstellung. Ich hatte auch Ausstellungsbeteiligungen, natürlich auch die, aber hauptsächlich an dieser Ausstellung, weil es eine komplette, also ich würde sagen 95% Neuproduktion ist. Ich arbeite natürlich auch parallel seit eben einem Jahr an meinem meine Monographie oder nächste Katalog, der auch eigentlich, sobald ich die Fotos vom Kunsthalle Krems habe, in der Produktion geht.
Okay.
Und aber ich, ja, also Hauptfokus seit September, August oder September letzten Jahres war Dominikanerkirche. Ja.
Na gut, ich stelle mir vor, ich meine, das braucht es auch, wenn du, weil ich sage jetzt mal, so ein Kirchenraum ist, wie du ja gesagt hast, hat spezielle Anforderungen. Das ist jetzt nicht so ein White Cube, wo man sagt, da geht einmal alles, da muss man eigentlich darauf reagieren, was die Architektur anbietet.
Genau, also der Raum ist unglaublich schön. Also wenn man gern mit dem Raum arbeitet, ist ein Traum, aber natürlich auch sehr dominant und sehr herausfordernd, muss ich ehrlich sagen. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich eigentlich, glaube ich, 98% oder 95% meiner Werke selber produziere. Also ich brauche Hilfe beim Betonieren und Schalung bauen oder wenn es bei den größeren Arbeiten Schlosser, weil die Unterkonstruktion vom Schlosser gemacht werden muss. Mhm. Dadurch ist es, und ich bin alleine und dadurch sind einfach die Werke von der Größe her und auch Arbeitsprozess zeitaufwendiger und deswegen einfach auch das ganze Jahr.
Ja, ich meine jetzt, du hast gesagt, du warst jetzt, wie du denn das erste Mal in der Kirche warst, jetzt wird die Ausstellung kuratiert oder ist veranlasst, also über die Kunsthalle Krems, der Florian Steininger.
Ist Kurator.
Genau. Der kennt diesen Raum natürlich sehr gut. Jetzt, ich meine, das müsste ich natürlich jetzt ihn fragen, aber ich frage, vielleicht weißt du es. Er kennt den Raum gut, er kennt die Kunstszene, er sieht vielleicht was und er sieht dann etwas, was er sich dort gut vorstellen kann. Also er hat sich ja gedacht, du kannst das, weil sonst hätte er dich ja auch nicht eingeladen. War das in der Vorbereitung mit ihm irgendwie so, dass er, ich weiß nicht, kam er mit Vorstellungen, mit Wünschen oder ist das so wie hier ist der Raum, du kannst das, carte blanche, mach mal?
Also ich glaube, er hat mir sehr viel, also ich glaube, ich habe sogar gefragt das erste Mal, aber du musst ihn fragen.
Ja, mache ich vielleicht.
Also ich habe, wie ich das erste Mal in der Kirche war, wie wir uns dort getroffen haben, also die Kirche hat, also gewisse Einschränkungen sind da und die muss man beachten und habe dann eben gefragt, ob ich frei arbeiten kann und er hat ja gesagt. Natürlich, wir waren im Gespräch und wie ich das Konzept hatte, ich habe ja auch ein Modell gebaut für die Kirche um einfach auch ein Gefühl für den Raum bekommen. Ich war auch öfters in der Kirche, also nicht nur einmal, und habe das mit ihm besprochen und er hat mich sehr unterstützt und mir auch sehr viele Freiheiten gelassen, was das betrifft, und das macht natürlich auch noch mehr Spaß.
Ja, jetzt hast du gesagt, hast dich auch beschäftigt mit der Rolle des Frauenkörpers in der katholischen Kirche. Lassen sich da Parallelen für dich irgendwie herbeiführen? Oder?
Also ich muss vielleicht das korrigieren, also beschäftigen würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe mich jetzt nicht 2 Jahre damit beschäftigt und jegliche Bücher darüber gelesen. Aber ich habe, also es ist zwar keine aktive Kirche, es ist eine ehemalige Kirche, aber ich habe, du kennst meine Arbeit, also ich zeige immer wieder auch nackte Frauenkörper. Erstens geht es um Entscheidungen über eigene Körper und auch sehr viele dieser Bilder sind einfach die Bilder, die so im Iran oder im islamischen Kultur nicht gezeigt werden dürfen und strafbar wären. Und ich wollte einfach wissen, weil eine andere Religion, es ist ein Thema, der, auch wenn ich mit islamischem Hintergrund diese Bilder mache oder diese Installationen zeige, ist trotzdem ein sehr sensibler Thema und eine Religion oder Kultur, mit der ich eigentlich nicht aufgewachsen bin. Ich lebe zwar seit 26 Jahren in Österreich, aber ich habe mich jetzt mit Abbildung Frauenkörper in der Kirche nie auseinandergesetzt. Und ich wollte einfach für mich, wenn ich das rangehe und wenn ich diese Bilder, und ich hatte vor, damals auch diese Bilder zu zeigen, also ich habe mit der Idee schon begonnen gehabt zu spielen oder überlegen, und ich wollte es einfach wissen, also wie das ist, und es ist einfach ein heikles Thema, und habe dann einfach, es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, aber ich habe mich jetzt nicht tief damit auseinandergesetzt, weil es nicht Thema meiner Arbeit ist. Ich finde es sehr, sehr spannend, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich es richtig verstanden habe, meistens ist die Abbildung vom Körper von Maria Magdalena, und mit den Jahren wurde auch.
Die ist auch ja auch oft nackt, nicht? Das sieht man
genau,
ja auch.
Genau, und auch Körper. Teilweise dann zu späteren Jahren auch erotisierter dargestellt. Mhm. Ich würde sagen, meine Bilder sind auch von männlichen Künstlern gemalt worden. Mhm. Oder auch über Abbildungen in der Sixtinische Kirche zum Beispiel gibt es auch kuratorisch und kunsthistorisch auch Berichte. Und also ich habe mich jetzt nicht wirklich damit beschäftigt, 2 Jahre, aber ich wollte es einfach, wenn ich sowas mache, auch ein bisschen über diese Themen in einer Kirche wissen. Und
ja, ist es vielleicht auch so, ich sage jetzt mal, du kommst da in einen Raum, du bekommst zwar eine Carte Blanche vom Kurator, aber eine gewisse Sensibilität mit der Geschichte, weil ich könnte mir jetzt natürlich vorstellen,
also auch Respekt,
genau.
Es gehört sich, also Respekt,
aber, aber es ist jetzt nicht selbstverständlich, dass dieser Respekt da aufgebracht wird, also ich meine, die Kirche reagiert oft sehr, ich sage jetzt mal, batzig. Ja? Also wenn ich mich erinnere jetzt an die unlängste Diskussionen über die Ausstellung da im Künstlerhaus, da wird oft nicht differenziert der Dialog gesucht, sondern einfach
alles in einem Topf
gerantet. Hast du irgendwie Sorge, dass da jetzt eine große Kontroverse entstehen könnte?
Glaub nicht. Aber ich glaube, egal wo oder wie, in welcher Kultur, auch in westlichen Kulturen, wo eigentlich freie Körperkultur eigentlich seit 70er Jahren, dachte ich, Thema war und sollte kein Problem sein. Manche Menschen haben ein Problem damit, warum auch immer. Aber ich finde ja auch, dass man die Werke immer mit Kontext betrachten muss. Und ich wollte einfach aus Respekt, nicht, weil du vorhin gesagt hast, Respekt gegenüber Kirche. Ich habe nicht darüber nachgedacht, ob es gegenüber Kirche ist, muss ich ehrlich sagen. Aber ich lebe in Österreich, und Kirche und katholische Kirche gehört zu Kultur und Religion des Landes und auch Menschen, glaube ich. Ja, also ich glaube, Religion ist generell ein sehr, sehr sensibles Thema, und man sollte, aber es ist, ich, meine Arbeit ist auch, Kontext meiner Arbeit ist Islam und Iran, also das sollte man immer auch mitdenken, wenn man meine Arbeiten anschaut. Ja.
Nee, aber das ist ja oft so das Problem, dass es ja viele Menschen gibt, die gar nicht zum Kern der Aussage vordringen, weil sie sich an irgendetwas anderem stoßen, das vielleicht an der Oberfläche diesen Zugang verhindert. Also die Auseinandersetzung mit dem Islam, mit deiner eigenen Geschichte, da kommen viele Leute nicht hin, weil sie sagen, nackte Frauenkörper oder Nacktheit in der Kirche geht gar nicht so, und dann wird das so gleich abgewürgt.
Ich meine, Kirche ist keine Kirche mehr.
Wir erleben das jetzt so ein bisschen, also in Venedig, bei der Florentina Holzinger. Und sie sagt, hey, es geht, Nacktheit ist doch vollkommen egal, darum geht es jetzt gar nicht, aber trotzdem, also durch die Bank regen sich die Leute drüber auf und sogar, ich sage jetzt mal Feministinnen, die sagen, jetzt muss ich erst wieder eine Frau ausziehen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da geht es gar nicht
in die Tiefe.
Ja. Ja. Und ich glaube, was die Öffentlichkeit dann damit macht, das kann man oft eh nicht beurteilen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man es richtig kontextualisiert. Ja?
Genau.
Und das ist, glaube ich, jetzt schon eine Frage, also wenn du sagst, dein Kernthema ist der Islam und die Rolle der Kunst oder der Frau in der Religion oder die
Menschen.
Der Menschen und dann so das Herausbrechen aus diesen Strukturen, warum dann die Nacktheit? Was spielt dann die Nacktheit? Ist das so eine
Entscheidung über eigenen Körper eigentlich? Mhm. Also ich kann mit meinem Körper und es ist vielleicht auch ich muss auch ehrlich sagen, glaube ich, der Unterschied zwischen, würde ich sagen, also alles, was ich hier sage, ist meine persönliche Meinung. Mhm. Der Unterschied zwischen iranischer Feminismus, so wie ich sie kenne, und oder wenn ich die Frauen jetzt im Iran mit den Frauen in 70er Jahre in Österreich oder Europa vergleiche, ist, dass die Frauen jetzt im Iran nicht einmal dort sind, wo Frauen damals in 70er Jahren in Europa waren. Also die Frauen dürfen nicht einmal entscheiden, was sie anziehen wollen. Also sie kämpfen auch, damit sie Körper zeigen können. Mhm. Und ich glaube, damals war das in Europa kein also Körper zeigen war kein Thema. Also da war Frauenkörper in Werbung die Frauen wollen auch mal vielleicht ein kurzes Kleid oder ein kurzärmiges T-Shirt anziehen. Also man kann, glaube ich, die iranische Frauenbewegungen nicht mit europäischen oder westlichen, besser gesagt, vergleichen. Und wenn ich eine Abbildung vom Frauenkörper habe mit nacktem Unterkörper und Chador oder Burka in der Hand, es geht rein um Entscheidung über eigenen Körper. Also wenn ich das ablegen möchte, dann mache ich es. Es ist nur meine eigene Entscheidung und nichts anderes. Ja. Aber es ist ja auch... Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen.
Nein, du hast mich daran gehindert, dass ich dich unterbreche.
Es ist ja auch, ich meine, es ist in meiner Arbeit und ist auch Zensur ein Thema. Alle diese Bilder, die ich mache, also jegliche Frauenkörperabbildungen, wenn es nicht Gesicht und Hände sind, ist von Zensur betroffen. Also solche Abbildungen, da geht es ja auch um, uns wären auch strafbar. Also es geht nicht nur Frauenkörper, sondern auch Zensur und Abbildung und was einfach als Strafe gebrandmarkt wird, was eigentlich keine Strafe ist. Ja.
Jetzt kannst du ja, solange niemand hinschaut, wenn du privat bist, ja im Grunde machen, was du möchtest. Da geht es ja auch darum, was dann in der Öffentlichkeit möglich ist, nicht? Und dieser Kampf, also auch dieses Liberation-Thema, du kannst machen, was du möchtest. Diese Frage, was du mit deinem Körper machst, ist deine private Entscheidung. Wenn du heute mit einer kurzen Hose oder einem ärmellosen T-Shirt in den Mailänder Dom gehen möchtest, dann musst du dir so einen komischen Überhang überziehen. Und das ist ganz grotesk, weil ich mir denke, also es ist, aber und ich verstehe es auch nicht wirklich.
Ja? Ja.
Ich glaube, die verkaufen das so ein bisschen als das ist halt der Respekt, den man den gläubigen Menschen da gegenüber. Und ja, also ich meine, heutzutage gehen ja auch, und ich schimpfe immer so ein bisschen drum. Also mir wäre es lieber, die Leute würden sich in den Museen ordentlich verhalten und anziehen und nicht ihr Influencertum da in die Tempel der Kunst hineintragen. Aber das ist, da ist, glaube ich, also da gibt es viele Strukturen, wo man eigentlich dagegen ankämpfen könnte. In deiner Arbeit setzt du ja ganz am Anfang an. Da geht es ja um ganz Wesentliches. Das war immer schon so in deiner Arbeit. War das immer das zentrale Thema? Also ich meine, seit wann? Ich meine, vielleicht können wir ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Wie war dein Einstieg in die Kunst?
Ich gezeichnet und gemalt habe ich immer, seit ich mich daran erinnern kann, seit ich ein Kind bin. Ich habe dann in Wien studiert, Malerei, Animationsfilm und Tapisserie. Und ich komme aus einer politischen Familie und uns wurde immer sehr eingeredet, man sollte sich vor allem im Iran aus Politik lieber fernhalten, aus Familiengeschichten auch wahrscheinlich. Und wie ich in Wien war, wie ich studiert habe und danach wollte ich eigentlich mit der Politik nichts zu tun haben und habe hauptsächlich bunte, für mich damals schöne Bilder versucht zu malen, bis ich dann mein Studium abgeschlossen hatte und auch die ersten Ausstellungen hatte. Aber ich war irgendwie nicht, es hat mich nicht erfüllt, muss ich ehrlich sagen. Also das, was ich gemacht habe, und ich hatte ja auch das Gefühl, dass ich in so einem Hamsterrad bin. Und irgendwann auch nach den Gesprächen mit Menschen, die ich halt sehr schätze, auch in der Kunstszene, habe dann irgendwann, ich glaube so um 2015 oder 2016, glaube ich, sechs Monate gar nichts in meinem Atelier gemacht. Also ich habe über die Geschichte des Landes gelesen, über Iran gelesen, und weil es mich auch einfach interessiert hat, wie die Entwicklung des Landes war. Also Iran war mal sehr ein weit entwickeltes Land und freies Land, zumindest in Großstädte. Und warum wir jetzt dort sind, wo wir sind. Und mit den Büchern kamen auch dann die Ideen. Und da habe ich dann begonnen, neue Werke zu machen, also mit iranisch, islamischen und politischen Hintergrund.
Weil du dich dem nicht entziehen konntest. Also es hat dich, es muss, also hast du, ist es so, dass du dir gedacht hast, es geht vielleicht, vielleicht kannst du das aussparen, wenn du bunte, fröhliche Bilder malst, und dann kommt man irgendwann drauf, okay, es ist so, damit komme ich nicht weiter. Ich muss dahin, weil es alternativlos ist.
Ja, ich glaube, wenn du in der Situation bist, du denkst nicht darüber nach. Also es ist einfach, ich war nicht happy und ich wollte einfach was anderes machen. Und damals hat mich einfach auch die Geschichte des Landes, warum auch immer, erzählt und interessiert. Ja. Und ich glaube, also wenn du in der Situation bist, denkst du gar nicht darüber nach, warum es so ist, wie es jetzt gerade ist. Also ich war in der Situation, ich war nicht happy und habe dann einfach begonnen. Ich war auch mit den da Ausstellungsbeteiligung, dort Ausstellungsbeteiligung nicht happy. Also ich war einfach nicht glücklich, obwohl ich meinen Beruf sehr, sehr gern mache. Und mit den Büchern kamen einfach die Ideen und seitdem mache ich es.
Also ich glaube, wenn du sagst, du hast da gar nicht drüber nachgedacht in der Situation, ich habe nichts anderes gesagt mit dem Begriff alternativlos, weil sich dann richtig halt angefühlt hat. Also wenn du so auf eine natürliche Art und Weise dich einem Thema annäherst, dann ist es auf jeden Fall, ohne viel darüber nachzudenken, dann ist es auf jeden Fall klar, dass das auch dir wichtig ist, weil es dich einfach beschäftigt. Ja? Ja. Und wenn du dich 17 Stunden des Tages mit einem Thema beschäftigst und dann aber ein paar Stunden was anderes machst, dann stellt sich wahrscheinlich die Frage, hey, warum mache ich eigentlich das, was so wichtig ist in meinem Leben, nicht auch zum Inhalt meiner Kunst? Ja?
Stimmt.
Also das ist, glaube ich, also das macht also für mich da total Sinn. Du hast die Buntheit angesprochen. Hast du die Buntheit ist weitgehend eliminiert aus deinem Leben? Ich meine,
nicht ganz.
Aus deiner Kunst.
Nicht ganz. Also ich habe auch der letzten Jahre immer wieder in Malereien oder auch Wandobjekte, die ich mache, auch bunte Bilder, aber ist meistens konzeptuell. Wie ich auch jetzt für Krems gearbeitet habe, warum auch immer, hatte Lust auf Farbe, irgendwie in den Malereien oder beziehungsweise ist mich Technik, ist Zeichnung und Malerei. Aber ich habe mich dann einfach auch wieder für Schwarz-Weiß entschieden, weil dadurch, dass ich Skulptur und Malerei mache, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es einfach vielleicht zu viel wird. Ja. Mhm. Ausgeschlossen nicht. Also irgendwann, wenn ich wieder Lust habe oder mir denke, dass das gut ist oder auch ein Kontext dahinter oder Inhalt dahinter ist, werde ich es sicher machen. Mhm. Aber zurzeit,
ja. Nee, ich denke mal, es ist, also wenn es jetzt keine Notwendigkeit gibt, also wenn du die Geschichten erzählen kannst mit ohne Farbe, dann passt es ja. Also
ich mein, wobei Schwarz-Weiß ist auch Farbe.
Ja, ja, aber also dieses man
sind keine bunten Farben,
ja, aber also sind auch Farben. Ich glaube, es ist da auch wiederum, ist es so, dass wenn sich natürlich anfühlt, dann gibt es ja auch keine Notwendigkeit, also etwas jetzt zu verändern. Also weil das ja auch eine Art der Übung ist oder des Trainings. Also ich spreche immer wieder mal mit Zeichnern, die dann sagen, ja, ich würde schon gern malen, aber wenn ich jetzt, da müsste ich so viel wieder investieren, um auf dasselbe Level zu kommen wie in der Zeichnung, dann ist es einfach ein großer Aufwand. Jetzt ist bei dir, würdest du dich als Bildhauerin bezeichnen oder als Malerin? Oder?
Wer dann auch. Ich will nicht in diese Schubladen gesteckt werden. Ich bin eine Künstlerin. Mhm. Ja. Und also ich habe Malerei studiert und ich glaube, bis ich Mitte 20 war, wollte auch nichts anderes oder vielleicht Ende 30 nichts anderes machen als Malerei. Aber mittlerweile, also nicht nur bei mir, ich glaube auch die jüngere Generation, also Künstlerinnen, viele arbeiten Multimedia und es ist, glaube ich, noch, viele sind es noch gewohnt, dass entweder Malerin oder Bildhauerin oder Fotografin. Mhm. Aber ja, also ich will jetzt, ja, ich will mir selber nicht so, wie sagt man es, Limits. Ja. Ich habe Stellen, also ich mache alles, glaube ich, gerne und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe einfach Ideen für bestimmte Medien und ich versuche es zu versuche dann die Ideen zu realisieren. Manche funktionieren gut und manche überhaupt nicht.
Ah, Moment mal. Also du hast eine Idee und dann suchst du dir das passende Medium, das am besten
passt. Nein, für ein bestimmtes Medium fällt mir eine Idee.
Okay.
Also ich finde zum Beispiel Skulptur, so wie ich Skulptur mache, abstrakter und lässt auch viel mehr Raum für Interpretationen. Und Fotografie finde ich sehr direkt. Bei Malerei ist beides möglich. Also wobei meine Zeichnungen oder Malereien sind auch würde ich sagen, direkter, weil es einfach auch gegenständlich ist und ich oft auch Fotos als Vorlage habe. Da geht es mir auch, außer diese Faltenwürfe, die ich früher gemacht habe, also die Malereien oder Zeichnungen, die ich der letzten Jahre gemacht habe, sind meistens Porträts vom Opfer oder Menschen, die sich im Iran irgendwie für Menschenrechte eingesetzt haben, eingesperrt oder erschossen oder erhängt worden sind. Oder Fotos aus der Protestbewegungen, die ich im Internet recherchiere und als Vorlage habe. Also da geht es mir mehr um Inhalt als jetzt mein handwerkliches, also Handwerk, das, was ich handwerklich gern mache oder kann.
Jetzt, deine Skulpturen sind ja gebaute Skulpturen, also arbeiten die nicht dadurch entstehen, dass du aus einem bestehenden Körper etwas wegnimmst, so wie jetzt ein Marmor, Bildhauer den Stein wegschlägt oder was wegschnitzt, sondern du baust dann mitunter also einen Betonsockel und dann arbeitest du viel mit Seilen. Also du gestaltest ja durch Hinzugeben Körper. Das hat ja mehr mit Malerei zu tun, als jetzt von einem Körper etwas wegzunehmen. Also zumindest für mich so als Außenstehenden würde ich sagen, es ist ja auch ein fast zeichnerischer.
Also zum Schluss vielleicht dann, wenn es fertig ist, wobei es ist ein Unterschied zwischen Stoffskulpturen und Seilskulpturen. Ich würde sagen, es ist, nachdem Betonteil der Skulptur fertig ist, es ist mehr Weben in dreidimensionaler Form. Und ich muss jedes Seilstück quasi messen, schneiden, mit Leim bearbeiten und dann einzeln formen. Es hat für mich mehr vom Weben und ist auch physisch sehr, nimmt mich sehr in Anspruch.
Ja,
man, oder?
Anstrengend, ja. Also es körperlich ist anstrengend.
Körperlich, physisch sehr anstrengend auch, vor allem wenn es über mehrere Stunden geht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich vor allem bei Seilskulpturen auch sehr frei bin trotzdem. Also ich habe vorhin gesagt, ich habe bestimmte Ideen für bestimmte Medien. Und das stelle ich mir auch als Erste immer visuell im Kopf vor, wie das ausschauen soll. Und die Skulpturen sind immer anders als es im Kopf mir, also Seilskulpturen vor allem, weil ich sage immer, dieses Material, wenn es Leim saugt, entwickelt auch ein Eigenleben. Es lässt nicht alles mit sich machen. Es wird einfach dichter auch.
Schwerer.
Und ich schwerer.
Härtet aus?
Während der Arbeit nicht. Okay. Also Stoff wird schwerer, aber Seile, dadurch, dass die Stücke nicht so viel Volumen haben, die Matten, mit denen ich arbeite, schon, wenn es von der Menge her mehr sind. Aber die Seile eigentlich nicht, nur die dickere 2 cm Seile, die sind dann sehr, sehr physisch sehr anstrengend zu formen, weil sie einfach sofort dicht werden. Aber es ist, also die Formen, die ich ursprünglich machen wollte, lassen Sie sich nicht machen, dafür aber andere Formen und ich lasse mich auch einfach, wenn mir was gefällt, die zufällig entsteht, lasse ich mich von diese, wie soll ich das am besten formulieren, Arbeitsprozess mitnehmen. Ja. Und
also du bleibst da nicht stur?
Nein.
Und versuchst irgendwie so, muss jetzt so, sondern es kann sich dann doch entwickeln, also im Tun.
Genau. Also die Seilskulpturen. Bei Stoffskulpturen ist es anders, weil die Stoffskulpturen, der große Form bleibt so, weil ich teilweise auch das Stoffteil der Skulptur im selben Form fertig mache. Und nur dort, wo Form dann die Schalung aufhört, da habe ich Freiheiten. Mehr Freiheiten klingt eigentlich blöd. Also ich habe auch so frei. Also die Skulptur ist halt in diesen Form dort, wo die Schalung bis oben geht. Mhm. Also das ist so, es geht gerade drauf. Aber aber die Seilskulpturen ist, also sobald Beton eingegossen ist oder gegossen ist, wird die Schalung aufgemacht und von unten nach oben. Und da habe ich mehr Freiraum. Mhm. Vielleicht ist der bessere Ausdruck.
Wenn man jetzt deine Skulpturen sich anschaut, die ja auch mit der Zeit immer größer werden, also du hast große Installationen gemacht im Kunstforum, auf der Freiung, raumgreifend diese auf Betonsockeln gestalteten Seilskulpturen, die wären dann mitunter hunderte Kilo schwer?
Zwischen 50 und 1,5 Tonnen.
Okay.
50 also, Kilogramm und
1,5. Okay, das sind mehrere hunderte Kilo. Das würde jetzt für mich schon irgendwie schreien nach, hey, wie viele Leute sind da bei dir im Studio und wickeln da und arbeiten nach deinen Vorgaben. Du schüttelst den Kopf. niemand. Du machst es alles selber, bis auf die, na, du alles, hast es gesagt,
also ich,
die, bei, deinen Schal, bei den Betonierungen.
Schalung bauen und betonieren, da habe ich Hilfe. Also mein lieber Mann hilft mir auch, wenn er Zeit hat, beim, vor allem beim Schalung bauen und betonieren. Bei größeren Skulpturen reicht man Betonmischmaschine nicht mehr. Also es wird vom Baumarkt große Betonmischmaschine gemietet.
Da kommt dann also, so ein großer
Wagen. Genau, Beton wird eben auf große Paletten bestellt und das sehen wir dann zu dritt. Aber das Hauptteil der Skulpturen, also Textilteil, das mache ich alles selber und alles. Also von Schneiden. Also ich glaube, früher oder später brauche ich jemanden, der dir mir hilft dabei. Aber ich hatte ehrlich gesagt die letzten 2 Jahre auch keine Zeit, jemanden im Atelier einzuschulen. Und
ja, das ist natürlich auch eine interessante Frage. Ich meine, wir kennen einander jetzt auch schon eine Zeit lang und ich habe dich kennengelernt als sehr gewissenhaft, sehr genau. Du forderst aber auch eine gewisse Präzision von deinem Umfeld. Es muss dann einfach schon funktionieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist, für dich da jemanden zu finden, der, auf den du dich auf der einen Seite hundertprozentig verlassen kannst und der die Dinge dann halt auch, also die Dinge aus der Hand zu geben, würde ich jetzt mal, ist vielleicht nicht eine deiner großen Stärken. Du möchtest das ganz gerne.
Verantwortungsabgeben, das muss ich lernen, ja, stimmt. Also das,
Das ist natürlich
dran.
Ja, nein, es muss ja auch nicht unbedingt sein, aber natürlich ist immer die Frage bei beim Skalieren eines Werkes, ja, wenn du sagst, okay, du willst nicht einfach 7 Skulpturen pro Jahr machen, sondern es sollen halt 35 sein und du weißt, okay, das geht sich halt nicht aus, weil ich das
also ich mache schon ein bisschen mehr als
7. Ja, es waren jetzt nur irgendwelche Zahlen, aber ab einem gewissen Punkt weißt du ganz genau, okay, mehr geht nicht.
Ja.
Und da kannst du natürlich die Entscheidung treffen, mehr geht nicht und mehr wird nicht gemacht. Oder du sagst, wenn ich mehr machen möchte, dann muss ich dieses System ein bisschen erweitern und ich muss mir Hilfe holen. Ja. Und da gibt es natürlich viele Beispiele, so funktioniert, das kann gut funktionieren, aber so ein bisschen diese Urkraft, dieses eigene, dass man weiß, okay, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt alles durch deine Hände gegangen, das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Aspekt deiner Kunst. Also ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, da zu skalieren?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand meine Skulpturen macht, muss ich ehrlich sagen. Also ich könnte mir Hilfe holen. Du musst dir vorstellen, bei Seilskulpturen, ich muss jedes Teil abmessen, schneiden, in den Leim tauchen und ausringen und dann formen. Mhm. Also formen, also das ist... Das wird immer auch mein Teil, Teil bleiben. Aber ich könnte mir zum Beispiel Hilfe holen beim Schneiden, in den Leim tauchen und diese Dinge. Aber wo ich mir schwer tue, ist, ich bin sehr gern allein im Atelier bei der Arbeit. Also ich höre entweder Nachrichten oder Musik. Und ich bin einfach in meiner Welt im Prozess drinnen. Die Vorstellung, dass jetzt jemand andere außer mir im Atelier ist bei der Arbeit, da tue ich mir auch ein bisschen schwer. Und vor allem, ich gehe ins Atelier, also ich habe am Vormittag meistens E-Mails, Büro oder Sport oder Termine. Und dann gehe ins Atelier und arbeite Open End, weil ich keinen Stress haben möchte, dass ich bis diese Uhrzeit arbeiten kann und dann aufhören muss. Und wenn jemand mir hilft, dann muss ich mich auch an diese jemand richten. Und das ist auch etwas so, wo ich mir ein bisschen mit davor... Aber früher oder später, wenn ich Glück habe und noch mehr Projekte kommen... muss ich jemanden holen, weil ich jetzt wirklich an der Grenze arbeite.
Ja, also da gibt es ja für mich 2 Aspekte. Erstens das Atelier als heiliger Raum, der dir gehört, wo dir niemand dazwischen funkt Da geht es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt darum, dass dir jemand bei der Arbeit zuschaut, weil ich glaube, da kann natürlich eine Vertrauensbasis, das muss dann einfach, ist dann einfach professionell. Ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass in diesem Workflow, ja, wenn du dann eben, wenn du dann jemand angewiesen darauf bist, dass jemand in dieses geschnittene Stück Seil eben zu dem Zeitpunkt fertig hat, wo du eigentlich weitermachen möchtest, also die Ungeduld oder so. Ich glaube, es verändert sich eben alles in der Produktion. Also ich habe das vor 2 Jahren, gab es im Palazzo Grassi eine Ausstellung Julie Meritue. Mhm. Und die hat ja über viele Jahre ihre Bilder so aufgebaut, dass sie quasi einen Fond gemalt hat, einen Raster, auf dem sie dann ihre Malerei aufgetragen, so habe ich das zumindest verstanden. Und das war wahnsinnig aufwendig, weil sie schon allein zur Erstellung dieser Grundstruktur ist viel Zeit draufgegangen, nicht? Und das ist natürlich der erste Schritt, wo man dann sagt, okay, das kann man sich eigentlich sparen, ja? Oder da kann man sich Hilfe holen, weil das Wesentliche ist ja dann so wie der Rubens nur die Gesichter oder das Inkarnat und die Hände malt und den Rest macht die Werkstatt. Du spürst, dass in dem Moment, wo etwas skaliert wird, verliert es irgendwie so ein paar Prozent dieses Zaubers, des Genius. Also ich weiß nicht, ich habe es noch nie erlebt, dass das nicht spürbar wäre. Manchmal ist es gut kaschiert, es geht dann einfach in eine andere, es geht auch in eine andere Dimension, nicht? Dann es ist noch immer gut, aber es ist dann trotzdem. Es ist trotzdem, also die besten Bilder von Basquiat waren noch immer die, die er gemalt hat für seine erste Ausstellung. Mm. Aber das ist also das meine persönliche
Meinung. Du hast mir mal, ich weiß nicht, nach welcher Ausstellung war, hast du mir gesagt, dass man, also wortwörtlich weiß ich es nicht, aber du hast gesagt, dass man es bei mir sieht, diese körperliche Anstrengung in den Arbeiten, den Skulpturen. Mm. Ich weiß es, aber ich habe mich gefragt, wie sieht man? Weil ich oft das Gefühl habe, dass also die paar Wochen oder vielleicht Monat, wo ich für ein Werk brauche, wenn es dann in einen Ausstellungsraum hängt, das sieht man nicht. Aber es ist, also mir hat's gefallen, muss ich ehrlich sagen, wie du es gesagt hast. Ich weiß auch nicht, nach welcher Ausstellung es war. Ja. Aber du hast es irgendwann gesagt und ich habe mich gefreut darüber, muss ich ehrlich sagen, dass du. Aber ja.
Also ich könnte mir das vorstellen, also jetzt, ich versuche zu kramen, ich würde das auch heute noch so sagen, es hat wahrscheinlich, hat sicherlich damit zu tun, wenn man dich eben auch kennt, wenn man weiß, was für eine Bedeutung das hat, wie wichtig das auch ist, was da für ein persönlicher Hintergrund dabei ist. Es ist, man spürt, dass dir deine Arbeit halt nicht wurscht ist. Ich meine, das ist im Idealfall bei der Kunst immer. Ja. Mhm. Aber manchmal ist es eben mehr spürbar und manchmal ein bisschen weniger. Ja. Deswegen vielleicht auch die Frage, ob das skalierbar ist. Ich kann es mir eben nicht wirklich vorstellen. Ja. Das ist vielleicht dein Limit.
Ja.
Aber es ist immerhin noch, also das ist dann etwas, was du kontrollieren kannst. Und diese, wenn ich so das Gefühl habe, dass man den Arbeiten, diese körperliche Arbeit ansieht, ist einfach, weil es natürlich es ist komplex, es ist nicht einfach, es kann gar nicht von einer Maschine gemacht werden, es ist schwer, es ist das Seil, das normalerweise für mich schon eine gewisse Flexibilität immer hat, aber das ist dann starr, es ist schon so ein Festhalten eines Momentes und das lässt sich nur durch der Hände Arbeit machen. Und deswegen fühle ich so diese Körperlichkeit da drin. Und für mich sind diese Seilskulpturen, wenn sie vor allem dann eine lebensmenschliche Größe bekommen, einfach so gegenüber Spiegel. Ich kann damit einfach stark relaten. Es fährt eben direkt hinein. Es ist bei einem Bild ist es immer so, ich bin dreidimensional, das Bild ist zweidimensional. Mhm. Aber so eine Skulptur ist einfach auch dreidimensional. Also da kann ich leichter irgendwie hineinschlüpfen. Es berührt mich körperlicher, die Skulptur.
Freut mich zu hören, weil also die Skulpturen sollen für mich abstrakt bleiben, aber ich möchte auch, dass sie Wesencharakter haben. Mhm. Also Aber freut mich, das zu hören. Ja. Mhm.
Und in Krems wird es jetzt diese Seilskulpturen ein paar geben und Malerei. Ich meine, wir reden jetzt, wir nehmen hier auf, bevor ich die Ausstellung gesehen habe. Sie wird am 27.
Juni. Die Eröffnung ist am 26. Ja. Juni um 18 Uhr und die Ausstellung läuft ab 27. Juni bis 26. Oktober.
Okay, also über den Sommer hinaus. Also ich habe es noch nicht gesehen, du weißt natürlich ganz genau, wie es ausschauen wird. Aber erzähl mir, schilder es mir vielleicht so, dass ich mir, es ist natürlich im Podcast immer schwierig, weil wir reden jetzt über Dinge, die man, also wir müssen es jetzt so schildern, dass sich unsere Zuhörer vorstellen können, was sie dort erwarten wird. Also man kommt da hinein.
Das ist schwierig. Ja. am besten einfach die Werke in live anschauen. Also ich habe die Ausstellung ist nicht einmal aufgebaut. Ja. Ich habe ein Konzept und ich habe auch ein Modell gebaut, habe eine Vorstellung. Aber wir wissen ja alle, vor Ort meistens muss man dann doch was ändern und es wird auf jeden Fall, also es ist eine Mischung.
Das kannst du dann gut? Also,
ja.
Okay, also aber das ist interessant, dass du in der Arbeit selbst.
Ja.
Das hat ja wieder was anderes. Also lässt du dir dann in diesen letzten Entscheidungen, wenn dann die Werke angeliefert sind, wenn es darum geht, die richtigen Positionierungen zu finden, dann schätze ich mal, da wird der Florian Steininger vor Ort sein und wird sie darum diskutieren. Wer trifft dann diese allerletzte Entscheidung?
Also ich glaube, bis jetzt war es, und ich bin mir auch sicher, dass mit Florian so sein wird, im Gespräch. Also ich habe zwar ich weiß ganz genau jetzt, was wohin kommt. Also es ist für mich, glaube ich, das Altarbild und auch Installation, das kommt sicher hin. Also das ist etwas, wo ich mir sicher bin. Aber ich habe zwei Malerei, also Bilder, Installationen, wo mehrere Bilder in verschiedenen Größen zusammengestellt werden. Also es ist kein typisches Bild an der Wand hängen. Und das muss ich einfach vor Ort anschauen, weil ich habe für 900 Quadratmeter in meinem Atelier zwei Räume, die insgesamt vielleicht 200 Quadratmeter haben, gearbeitet und in Steiermark und in Wien. Also es ist vor Ort, ich muss vor Ort mit den Werken in diesem Raum happy sein und das Gefühl haben, dass das funktioniert und Message rüberkommt natürlich, also soweit ich es dann ändern kann, ich hoffe sehr, dass es auch so ist. Also ich habe jetzt keine Zeit mehr, neue Bilder und Skulpturen zu produzieren. Das geht sich leider nicht mehr aus, aber ich hoffe, dass das funktioniert. Ja. Aber die auch welche Skulpturen, Gruppen wir sind ja auch natürlich mit dem Gewicht ein bisschen eingeschränkt, weil da nicht viel Gewicht auf Quadratmeter kommen, Boden. Und das entscheiden wir dann einfach vor Ort. Und es war eigentlich für die Ausstellungen, wo ich für Raum gearbeitet habe, war es immer so, dass ich auch vor Ort habe vielleicht irgendetwas ergänzen müssen oder ein bisschen anders machen, weil der Raum dann das gebraucht hat. Und da muss man auch offen sein. Also
jetzt gibt es jetzt nicht so viele Kirchenbauten, wo man Ausstellungen machen kann. Die Kirchen werden oft so ein bisschen missbraucht als Ort. Ich meine, ich habe in den letzten Monaten auch immer wieder, also ich fand diese Arnulf Reiner Präsentation im Stephansdom problematisch. Es passt einfach.
Ich habe es leider noch nicht gesehen.
Es passt einfach manchmal gut und manchmal wirkt so ein bisschen gezwungen. Mhm. Die Jesuitenkirche zum Beispiel in Wien ist also immer wieder da wird immer Kunst gezeigt und da funktioniert das eigentlich immer ganz gut, weil da einfach behutsam auch mit dem Raum umgegangen wird. Da gibt es einen guten Dialog. Wie interessant sind für dich so spezielle Räume? Also da gibt's, ich meine, die Kunst drängt in Bunker, in Kirchen, in Höhlensysteme, einfach um es nur irgendwie spannend zu machen.
Ich mag komplizierte Räume, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also ich muss ja auch sagen, also die Dominikanerkirche ist leer, steht leer. Also da ist von der Kirche, also außer Architektur nicht zu sehen. Also es sind keine Bänke, kein Altar, keine aktive Kirche. Es ist natürlich immer anders als Kunst in einer aktiven Kirche. Aber ich mag komplizierte Räume, weil es mich auch ein bisschen herausfordert und ich leide zwar dazwischen auch, aber ich mag das. Ich mag mit dem Raum zu arbeiten
Verändert sich deine Kunst? Ich meine, die Frage zielt ein bisschen darauf ab, wie dominant ist deine Kunst? Schaust du, dass deine Kunst oder dass deine Arbeiten immer funktionieren, egal in welchem Raum? Ich glaube eben nicht. Ja? Also ich könnte mir vorstellen, dass du dann eben die Sensibilität mitbringst, dich auch so ein bisschen weniger wichtig zu nehmen oder vielleicht...
Ja, also was meine Kunst betrifft, vor allem wenn ich eine Anfrage bekomme für eine Ausstellung in einem bestimmten Raum, da möchte ich schon, dass meine Kunst auch gesehen wird und der Raum die Werke nicht schluckt. Also okay. da überlege ich schon, was machbar ist. Ne? Sonst macht's. Für einen Raum Kunst machen, die nicht gesehen wird, dann vielleicht oder nicht so wahrgenommen wird. Also ich überlege schon, natürlich immer mit Vorgaben. Also dieser Raum ist unglaublich dominant und schön. Und wenn ich mehr Zeit hätte und mehr Budget hätte, hätte ich wahrscheinlich auch was anderes gemacht. Ich meine, es ist ein Raum, wo im Altarbereich wir eine Höhe von 17 Meter haben. Also hätte ich auch vielleicht, wenn ich mehr Zeit hätte und mehr Budget hätte, was anderes gemacht und mehr Raum natürlich auch in meinem Atelier. Aber ich bin, glaube ich, sehr happy, wenn alles dann aufgestellt wird und dort funktioniert. Bin happy mit dem, was ich gemacht habe. Ich hoffe nur, dass es funktioniert. Ich glaube, wenn du für den Raum arbeitest, es geht nicht darum, dass du dich wichtig nimmst, aber du wirst als Künstlerin eingeladen, dort was zu machen und du wirst auch das Beste draus machen. Und da gebe ich, glaube ich, 200%
Ja, nein, ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, wie variabel ist auch ein Werk, ja? In welchen unterschiedlichen Situationen, Positionen wirkt das auch nicht? Das ist ja, geht ja dann auch in, stellt sich ja auch die Frage dann am Markt, in Sammlungen. Jeder lebt anders, jeder hat einen anderen Plan. Der eine will eine Skulptur von dir in den Wintergarten stellen und der andere möchte es lieber im Ruhebereich der Sauna haben. Und dort manchmal ist der Raum 2,50 Meter hoch und manchmal ist es ein Atrium. Also es ist einfach spannend.
Als Künstlerin, wenn du für die Ausstellungen denkst, also ich zumindest denke nicht. Also über das denke ich. Also wenn ich so denken würde, darf ich eigentlich gar keine große, schwere Arbeiten machen. Also wenn ich bei Galerieausstellungen ist es anders, natürlich, weil Galerie will auch was verkaufen und du musst dann so ein Mittelding finden, wo auch Werke zu verkaufen sind, aber du trotzdem als Künstlerin auch dein Message rüberbringen kannst. Und manche Galerien sind auch offener für schwierigere Arbeiten, manche Galerien nicht. Aber institutionell, wenn ich arbeite, habe ich, also da geht es nicht, also ich denke auch nicht an Verkauf. Also ich denke hauptsächlich, was ich in dem Raum, für diesen Raum machen kann und wo ich auch mein Message rüberbringen kann. Und Und also wenn ich an verkaufte Werke denken würde,
würdest dich blockieren.
Ich hätte die Ausstellung im Tresor nicht gemacht, weil diese 10 Meter lange Installation ist nicht verkäuflich. Ja. Ich würde wahrscheinlich diese 1,5 Tonnen Skulptur oder 3 Meter hohen Skulpturen nicht machen. Also es ist, ich glaube, das würde mich in mein künstlerisches Prozess einschränken, wenn ich darüber nachdenken würde.
Aber wenn man sich so deine Ausstellungshistorie jetzt anschaut der letzten Jahre, dann bekommt man schon die Idee, dass du einfach, dass du auf vielen unterschiedlichen Ebenen das umsetzen kannst. Ja? Also du kriegst es hin, in unterschiedlichen Situationen zu funktionieren, unter Anführungsstrichen. Und das ist schon, also das kriegen nicht alle hin. Ja? Also ich sage jetzt mal, der Erwin Wurm als Bildhauer, der schafft das super. Ja? Der kann einfach gute Ausstellungen machen.
Stimmt.
Er ist manchmal dominanter, manchmal fügt er sich wo ein. Das ist einfach ein sehr professioneller Ausstellungsmacher. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen despektierlich, also weil ihn jetzt nur als Ausstellungsmacher er kann gut Ausstellungen machen, sagen wir so. Und ich finde, dass du das auch gut kannst. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt jemanden wie den Bruno Chironcoli, das ist halt, da ist diese eine Skulptur ist dann immer so, oder das Werk ist so dominant, dass es eigentlich wurscht ist, wo man es hinstellt.
Ja, wobei.
Wäre ich jetzt dem Chironcoli. Aber das ist einfach ein anderer Zugang. Ich bin auch so am Überlegen, du bist ja auch noch mittendrin in deinem Werk, das Werk vom Chironcoli ist abgeschlossen. Ja. Ich bin ja auch sehr gespannt darauf, was da jetzt noch kommt. Mhm. Ich meine, hast du das Gefühl, dass wird das irgendwann einmal auserzählt sein, deine Geschichte? Wirst du irgendwann einmal an dem Punkt ankommen und sagen, ich weiß jetzt nicht, was ich als nächstes machen soll.
Oh nein, das Problem habe ich nicht. Also ich habe eher, glaube ich, zu viele Ideen und wenig Zeit, würde ich sagen. Also ich meine, meine Geschichte erzählt sein, also ich meine, Thema meiner Arbeit, du weißt es, ist nicht vorhandene Menschenrechte im Iran. Ich glaube, das wird vorbei sein, sobald wir die Mullahs loswerden im Land und ein demokratisches Land haben, aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich es überhaupt erlebe. Mhm. Und aber danach fängt ja auch die Nacharbeit und das, was alles geschehen ist, im Land getan wurde und nicht getan wurde und das, was ans Licht kommt. Und ich bin eine Künstlerin, ich werde andere Dinge finden, die ich kritisch vielleicht und genau anschauen werde. Man, im Iran sind nicht nur Menschenrechte, im Iran ist ja auch, was Umwelt betrifft, passiert auch eine Katastrophe, also, oder passiert nichts, eine Katastrophe. Wir hatten letztes Jahr eine Wasserkrise im Land, also wir haben nach wie vor Stromkrise, also ich glaube, das Thema, mit dem ich gerade arbeite oder mit dem ich mich auseinandersetze und beschäftige, wird vielleicht vorbei sein, wenn die Mullahs weg sind, wobei die Auswirkungen bleiben trotzdem über Jahrzehnte und.
Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass du dann einen Zyklus machst mit Handtaschen. Also ich referenziere jetzt nochmal auf den Erwin Wurm, der sich ja Ideenreichtums bedient, der wenn du jetzt bei deinem Thema bleibst, der bleibt dir ja dann verschlossen. Ich glaube aber, dass es dann trotzdem in deinem Kosmos, in deinem Interesse, also ich glaube, dir werden die Ideen auch nicht ausgehen. Aber jetzt ist das natürlich oft, wenn man dahinter schaut, wenn man was weiß zu deinem Werk, wenn man nachliest, das geht dann schon, also es ist nicht unbedingt bedrückend, aber es sind hart, schwere Themen.
Schwere Kost.
Ja, schwere Kost. Jetzt, also da jetzt das ist für mich so total notwendig, also gesellschaftlich, auch museal. Wie reagieren deine Sammlerinnen und Sammler? Ist denen das bewusst, woher das kommt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass, also wenn ich jetzt so eine Skulptur sehe von dir, so eine Seilskulptur, und ich weiß nichts über dich, ich weiß nichts über deinen Hintergrund und warum diese Arbeiten entstanden sind, dann kann ich mir vorstellen, dass man sagt, hey, das ist einfach unglaublich ästhetisch, ansprechend, schön. So stelle ich mir hin und dann lese ich nach und dann denke ich, puh, da geht's um, also das ist schon ein Hintergrund. Also man kann in deine Kunst auch einsteigen, ohne viel zu wissen. Aber wenn man viel weiß, dann bekommt es eine ganz neue Dynamik und eine neue Dimension.
Ja, gibt's da? Also ich glaube, es gibt sicher solche und solche Sammler. Mhm. Also es gibt Sammlerinnen, die rein formal, es gefällt ihnen vielleicht die Skulptur, das Bild, das Foto und wollen es haben. Und dann gibt es sicher auch Sammlerinnen, die bestimmte Künstlerinnen sammeln, die Frauenthemen ansprechen oder menschenrechtliche Themen machen. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich bei dir auch. Also es gibt solche und solche. Mhm. Also es, ja.
Ja, du hast jetzt bewusst gesagt, einmal Sammler und einmal Sammlerinnen. Gibt es da einen Unterschied?
Ja, nein, also ich versuche auch das Gender in meine Sprache
einzubauen.
Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich vergesse hin und wieder und sage einfach Sammler und dann korrigiere das. Okay. Sammlerinnen.
Also das war jetzt nicht der Ausdruck einer Präferenz.
Nein.
Also ich glaube, dass aber auch hier, ich schätze dich nicht ein als berechnende Person, oder ich weiß, dass du keine berechnende Person bist, nicht in deiner, das stellst du unter Beweis mit der Art und Weise, wie du arbeitest, weil ich glaube, du könntest es dir auch einfacher machen. Du investierst viel, dein Arbeitsethos ist beeindruckend. Vielleicht auch auf die Frage vorher, ob mir das auffällt. Das hat was damit zu tun, dass ich dich einfach auch kenne und ich weiß, wie wichtig dir das ist und dass du da eben viel investierst. Also, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt war ich immer noch so, jetzt kommt die große Weisheit. Aber
das mit Berechnen.
Ja, genau, begonnen. Es ist deine Arbeit ist nicht berechnend, dass du sagst, du machst das jetzt, um etwas damit zu erreichen, sondern es ist authentisch, für mich entsteht es aus dir, es ist alternativlos und dadurch brauchst du aber dann eben auch Systeme und ein Umfeld, dass das respektiert, ja? Weil das ist dann eben fragil, ja? Weil ich glaube, das ist sehr deine Arbeit und du öffnest dich da schon stark. Ja, also ich meine, du hast natürlich gewisse Bereiche, schon, ja. Wo du sagst, so weit und aber darüber hinaus auch nicht. Ich glaube, das ist, muss man sich schützen, aber es ist trotzdem, du stellst dich damit ja auch in eine Öffentlichkeit. Ja. Die Kritik kommt, die Leute diskutieren das, die fragen dann, warum und wieso, weshalb. Du positionierst dich natürlich politisch. Ja. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass es etliche Leute gibt im Iran, die jetzt nicht so begeistert sind von dem, was du machst. Ja. Aber
ich weiß nicht, ob ich im Iran
wahrgenommen
habe. Ja, das weiß ich. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, außer die mich in Social Media folgen. Und um ehrlich zu sein, ich hatte ein paar Interviews und in Bezug auf meine Ausstellung, meine Arbeit und ich wiederhole mich jetzt, ich mache meine Kunst nicht für Iranerinnen. Mhm. Also das, was ich versuche zu erzählen und zu zeigen und sichtbar zu machen, kennen viele Iranerinnen leider viel zu gut und haben ihre Erfahrungen direkt oder indirekt. ich will, dass das einfach dort, wo nicht gesehen wird oder vielleicht auch gern übersehen wird, sichtbar gemacht wird zur Diskussion gebracht wird. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich es mache. Ja.
Ja. Es ist ja eine Form des Protests.
Ja, auch. Oder sich wehren, glaube ich. Also es ist... ich denke nicht darüber nach, ob das Protest ist. Also es ist wie ein Drang. Ich will es machen, ich will es zeigen. Und ich habe räumliche räumlich und zeitliche Distanz gebraucht, bis ich mich getraut habe, diese Arbeiten zu machen. Und mit den Jahren werde ich noch direkter, offener und kritischer und mache immer mehr, weil ich auch natürlich immer einen Teil von mir selbst kritisiere und kritisiert habe. Ich habe, glaube ich, jetzt den Faden verloren.
Ich glaube, ich wollte ein bisschen bei dem Thema Protest noch bleiben. Ja. Ich glaube, es ist halt deine Sprache. Ja? Das ist für dich die Möglichkeit, Dinge zu zeigen,
mich wehren, ich lebe nicht mehr im Land, aber es ist, wenn ich Videos, Fotos und ich habe der letzten Monate vor allem, ich habe es über die letzten zwei Jahrzehnte, zweieinhalb Jahrzehnte, wo ich schon nicht mehr im Land war, gesehen und jetzt natürlich mit Social Media wird alles viel sichtbarer und ich recherchiere sehr viel auch in Social Media, Internet, aber ich habe das Gefühl, dass das Regime immer brutaler wird und die Videos, Fotos die Ausmaß der Gewalt, die ich vor allem am 8. und 9. Januar gesehen habe, es hat einfach ein Level erreicht, wo
ein neues Level.
Sorry.
Ja, ist okay. Also da muss hast du das Gefühl, da muss dann eben auch der Protest laut sein?
Ich weiß nicht, ob es laut sein ist, aber ich glaube, ich fühle mich auch verpflichtet. Sorry.
Ja. Du machst ja eh alles, was in deiner Macht steht, oder?
Genau, das ist das Einzige, was ich machen kann.
Ist das auch der Grund, wieso du diese harte Arbeit investierst, um dir das... Dass du kein schlechtes Gewissen haben musst?
Schlechtes Gewissen habe ich hin und wieder, weil ich mich hier sehr privilegiert fühle, in ein freies, demokratisches Land leben zu können und meiner Familie und Menschen im Land nicht. Aber es ist, ich denke mir, das ist das Einzige, was ich machen kann. Und das mache ich. Ob es jetzt Protest ist, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, es ist wie Drang. Also ich muss es machen natürlich überlege ich, wie weit und gewisse Dinge, wie du weißt, ich habe noch, also gewisse Dinge geht es nicht aus gewissen Gründen. Ich wäre vielleicht bei gewissen Sachen noch direkter und noch radikaler. Ich muss aber auf gewisse Dinge Rücksicht nehmen. Menschen im Land gehen auf die Straße für ein bisschen Freiheit und riskieren ihr Leben. Ich sitze hier in einem demokratischen Land und ich kann mich äußern, wie ich will und machen, was ich will das mache ich ich kann es nicht erklären, also ich denke nicht darüber nach, ob es Protest ist. Es ist auch, wenn Menschen umgebracht werden, eingesperrt werden, ist auch ein Teil, ich weiß nicht, also es ist, ich bin betroffen. Mhm. Also ich kann es nicht, also vielleicht ist das falsche Ausdruck, das, was ich gerade gesagt habe, aber ich fühle mich verpflichtet, das zu machen, und das ist ja auch leider das Einzige, was ich machen kann. Und
Ich glaube, es ist sehr viel, was du machst. Ich glaube auch, dass das, was du machst jetzt, also ich würde es jetzt einmal als, vielleicht weniger als Protest, sondern du dokumentierst, du hältst fest.
Das ist auch
es definitiv. Es ist eine Stimme, ja. Eine Stimme, die, die wichtig ist, und wenn du sagst, du musst auch Rücksicht nehmen und aufpassen und vorsichtig sein, dann führt das auch dazu, dass es eine Form des Protests ist, die man weiterarbeiten kann. Ja, es ist nicht ein brutales Dagegenschlagen, sondern es ist ein, so gesehen, es ist kein lauter Protest, sondern es ist eigentlich ein stiller Protest. Aber es ist, die Lautstärke ist dann gar nicht so wichtig, weil wichtig ist, dass es eine, dass du diese Geschichten erzählst.
Genau. Ja,
und das ist dann einfach dann hier in der Welt. Und ich habe ja oft mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun, die so ein bisschen die Sinnhaftigkeit ihres Tuns auch in Frage stellen. Ja. Zweifeln, ist das gut genug? Könnte ich nicht noch mehr machen? Und ich sage einfach, also jede Künstlerin, jeder Maler, der den letzten Atemzug macht und ein paar schöne Bilder gemalt hat oder Skulpturen, hat viel mehr geschaffen als alle anderen Menschen.
Wobei das habe ich, ich glaube, das gehört ein bisschen zu unserem Beruf, weil das habe ich auch hin und wieder, auch trotz meiner Arbeit, Sinnhaftigkeit meiner Arbeit, oder ist es wert, dass ich dann auf gewisse Dinge verzichten muss und gewisse Menschen vielleicht nicht mehr sehen kann, und ob das wert war oder ist, und das habe ich auch, aber trotzdem, also ich möchte, dass ich, wenn ich in 30, 40 Jahren noch am Leben bin und Rückblick, ich will nicht bereuen, dass ich nichts gemacht habe, was halt in meiner Macht gestanden war, und ich habe zumindest
dass du auf einem guten Weg bist.
Ich weiß es nicht, ob es so ist. Vielleicht
bringt das was, wenn ich dir sage, dass ich das Gefühl habe, dass du auf einem guten Weg bist?
Achso, ich dachte, das war eine Frage.
Ja, schon. Aber du weißt es nicht. Ich hab das Gefühl, du tust alles, was in deiner Macht steht. Ja? Und das ist, ich meine, mehr kann man auch von einem Menschen nicht erwarten. Ja? Also man kann nicht, also man kann daran arbeiten, mehr zu machen. Und aber man muss trotzdem mit einem Status quo auch zufrieden sein können. Ja? Und dann mal so ein bisschen sagen, okay, jetzt ist es einmal gut. Ja? Jetzt geht es auch einmal um was anderes oder vielleicht darum, mal einen Nachmittag auf dem Sofa zu verbringen und eine Netflix-Serie zu schauen. Das ist okay. Ja? Und das ohne schlechtes Gewissen.
Für Juli geplant.
Also
unter anderem.
Ja, jetzt ist also die, wenn der Podcast rauskommt, ist die Ausstellung in Krems in der Dominikanerkirche anzuschauen. Sagen wir noch schnell den Titel, der gibt natürlich auch, also ich habe ihn gelesen, aber vielleicht kannst du ihn jetzt noch
Hope
mal.
Moves History Towards Freedom.
Ja, also das ist natürlich schon auch eine Message. Ja?
Genau.
Hope Moves History Towards Freedom. Ja. Also ich hoffe, ich denke mal, dass man das irgendwie spüren wird, ja, dieses Ansinnen. Und ich glaube, das ist sicherlich eine Ausstellung, die man jetzt nicht einfach, ich meine, so realistisch muss man sein, die viele Menschen nehmen Kunst als Unterhaltungsprogramm oder konsumieren schnell, gehen durch. Aber ich denke mir, es wird eine Ausstellung sein, die durch den Raum gegeben, durch deine Arbeiten schon auch etwas ist, wo man so die eigene Position ein bisschen in Frage stellen kann und ein bisschen vielleicht die eine oder andere Minute mehr über die Dinge nachdenken kann.
Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr, ja.
Und ich glaube, Krems ist ja sowieso ein, da gibt es immer mehrere Sachen gleichzeitig, die man anschauen kann. Und da gibt es meistens auch was Fröhliches und da gibt es etwas Komplizierteres. Und dann gibt es, denke ich mal, einfach Momente, wo man so ein bisschen schlucken muss, ja, und staunend dann dasteht. Und ich gehe davon aus, dass das so ein Moment sein wird für mich in der Dominikanerkirche.
Ich hoffe sehr.
Also dann wünsche ich dir jetzt, ich meine, du bist mittendrin in den Vorbereitungen, da sind noch ein paar Transporte zu organisieren. Ich wäre natürlich gerne ein Mäuschen, das dann beim Stellen der Ausstellung in der Dominikanerkirche da zuschauen kann, weil das stelle ich mir sehr spannend vor. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Endergebnis und gutes, viel Kraft jetzt noch für die nächsten, was haben wir, 2 Wochen noch, bis es soweit ist?
Ab Freitag ist Aufbau.
Ja, aber dann, also das, das, also bis es dann fertig ist. Ja, also die nächsten 2 Wochen ist jetzt Hardcore für dich.
Ja, es sollte eigentlich bis Mitte nächste Woche fertig sein, oder Ende nächste Woche. Danke.
Ja, und danke dir fürs Gespräch, war sehr schön. Danke, Soli.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Noch ein bisschen was zur Zeitleiste. Also heute, an dem ich dieses Outro aufnehme, ist tatsächlich der 26. Juni, Tag der Eröffnung der Ausstellung in der Dominikanerkirche in Krems. Ich werde natürlich dort sein und ohne es jetzt gesehen zu haben, spreche ich jetzt trotzdem hier eine Empfehlung aus, weil es wird sicherlich das, was ich jetzt auch im Gespräch gehört habe, beeindruckend werden und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Die Gespräche mit Soli sind immer schön. Heute haben wir es gemacht mit 2 Mikros. Das verändert natürlich immer ein bisschen was, aber das Schöne an schönen Gesprächen ist, dass man irgendwann vergisst, dass da Mikros stehen. Und ich hatte heute ein paar schöne Momente und dafür möchte ich mich auch bei Soli Chiani sehr bedanken. Das ist sehr wertvoll für mich, auch die Offenheit, die Emotionalität. Ich glaube, das ist das größte Geschenk, das wir Menschen anderen Menschen tun können, weil es zeigt, was wir fühlen, was hinter manchmal der Fassade steckt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Dankbar bin ich natürlich auch wie immer Matthias Jakesic, der diese Folge produziert und die Musik komponiert hat, und Sarah Scherer dafür, dass sie diesem Podcast ihre Stimme leiht, meinem lieben Freund Markus Lettner, der sich wie immer um das Cover kümmert, und ganz allgemein euch allen natürlich, die diesen Podcast hören, in die Welt hinaustragen und dafür sorgen, dass andere Leute auch zuhören können. Wir werden auf jeden Fall den Sommer über weiter tun. Ein bisschen was ist schon im Kasten. Es gibt also keine Pause und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Sommer und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Ciao.